Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 330. Episode von Maniac, hätte ich mir dann gesagt, von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Theresa.
Hallo.
Und auch die Laura.
Hi.
Jetzt habe ich schon unser Thema für heute verraten, aber das ist ja gut anhand der Episodenbeschreibung eh kein großes Geheimnis. Aber bevor wir mit dem Remake von Maniac anfangen, noch ein paar kleine Sachen, die mir aufgefallen sind. Erstmal gratulieren wir unserem abwesenden Podcast-Kollegen André ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag. Er hatte letzte Woche Geburtstag und sonst sich immer noch irgendwo im Mittelmeer, habe ich gehört. Also herzlichen Glückwunsch, lieber André. Komm bald zurück. Und dann, Theresa, ist mir heute eine Schlagzeile, ich glaube, es war die Tagesschau oder irgendwo ZDF, ich weiß nicht mehr genau, ist meine Schlagzeile unter die Augen gekommen, und zwar, dass deine Heimatstadt, dein Wohnort Kassel zur, laut Umfrage unter mehreren tausend Leuten aus 40 verschiedenen Städten, wurde Kassel zur angeblich glücklichsten Stadt Deutschlands gewählt. Wie kommt das? Kannst du dir vorstellen, wie das zustande kommt? Das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, ich habe das auch noch nie gehört, weil viele Leute, die hierher ziehen, sich eigentlich drüber beschweren, und eigentlich möchte hier keiner herziehen. Also als ich mit dem Psychologiestudium angefangen habe, kam halt eigentlich fast niemand aus Kassel, und ganz viele mussten halt herziehen, weil der NC ein bisschen niedriger war als in anderen Städten und waren richtig pissig, dass sie jetzt in Kassel leben müssen. Ich wohne ja freiwillig hier. Ich habe ja vorher auch schon in der Region gewohnt und war ganz happy damit, nach Kassel ziehen zu können. Und ich glaube, es liegt daran, dass es eine Großstadt ist, aber nicht so richtig Großstadt. Also ist es halt irgendwie nicht so hip. Es ist halt irgendwie einfach normal. Und ich glaube, so diese Normalität ist für den Alltag irgendwie wertvoll. Was so ein großes Manko ist, ist halt, dass das Nachtleben ziemlich dünne ist, und auch so, was Konzerte angeht und sowas, das hat echt ja massivst nachgelassen in den letzten Jahren, weil da auch so ein paar Locations einfach zumachen mussten. Was halt ein Vorteil ist, dass es eine sehr grüne Stadt ist. Ich habe hier gelesen, das ist die zweitgrößte Grünfläche pro Einwohner in ganz Deutschland hat, nach Potsdam. Und das muss man halt tatsächlich sagen, eigentlich hat man an jeder Ecke, wo man wohnt, in irgendeiner Form eine Parkanlage oder einen Wald in der Nähe, je nachdem. Wir haben ja den Herkules zum Beispiel und die Karlsaue, die halt riesig ist. So, das ist halt so mitten in der Innenstadt. Wenn du da 5 Minuten läufst, ist man halt in so einem wirklich riesigen Park. Und das ist schon schön. Was halt hässlich ist die Innenstadt, ne? Aber weil da halt ja fast alles zerbombt wurde, weil in Kassel ja Rüstungsindustrie ist, ne? Aber ich sag mal, abseits der Innenstadt ist es halt, finde ich, schon auch schön. Und in der Innenstadt halte ich mich eigentlich eh nie auf, weil ich finde Innenstädte eh anstrengend. Warum sollte ich da sein, wenn ich nicht irgendwas super dringend brauche? Und wenn man dann so, ja, da unterwegs ist, wo die Menschen halt wirklich leben, ist es auch schön.
Was die Leute natürlich brennend interessiert, ist, wie ist denn der aktuelle durchschnittliche Dönerpreis in Kassel? Weil vielleicht ist der auch schuld daran. Oh, oder?
Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, weil ich immer nur bei Crunchy Kebab Döner esse, weil die da richtig geilen veganen Döner haben. Und der ist halt super teuer, weil das eher halt auch so gentrifizierter Döner ist, so macht es den Anschein.
Was heißt super teuer? Das ist ja auch eine Frage der Perspektive.
Ich glaube, der ist bei 8,50 der vegane.
Ja, das ist der Standardpreis mittlerweile.
Ja, das geht aber auch günstiger noch in Kassel, aber das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen. Aber eigentlich, ja, lässt es sich hier schon ganz gut leben. Und die Mietpreise sind halt noch okay. Also auch, nicht günstig, aber es ist durchaus möglich, noch zu einem halbwegs angemessenen Preis eine Wohnung zu finden, wenn man ein bisschen Geduld hat.
Das ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema, denn die Leute waren also die glücklichste Stadt der USA war definitiv in den späten 70ern bis in die frühen 90er hinein nicht New York. Das wissen wir seit dem 1980er Film Maniac von William Lustig. Aber wir wissen es auch von Los Angeles, das im Remake von Frank Cafoon eine Rolle spielt, womit wir bei unserem heutigen Thema wären, nämlich Maniac. Aber das Remake aus dem Jahr 2012, denn das Original haben wir ja schon vor etlichen Jahren mal besprochen. Und als Einstieg, Laura, Thema Remakes haben wir hier schon abgefragt, habe ich bei Pascal abgefragt, bei André, bei Theresa. Aber von dir wissen wir es noch nicht. Was macht für dich ein gelungenes Remake aus und was sind so deine persönlichen Favoriten, was dieses Thema angeht? So ganz spontan gefragt.
Da bin ich mal gespannt, ob von meinen Favoriten jetzt auch schon welche genannt wurden. Ich vermute fast ja. Also ich würde sagen, ein gelungenes Remake ist für mich, wenn es wirklich eine Neuinterpretation des Stoffes ist. Oder wenn es halt wirklich ja, ein Film ist, der nicht gut gealtert ist, der jetzt so dem Zeitgeist angepasst wird, wo der Film oder die Geschichte halt irgendwie einen Mehrwert von zieht. Und für mich wären das auf jeden Fall The Thing, das Remake, und The Blob. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich auch kein Geheimtipp. Die gelten ja auch so als die besten Remakes. Und ich fand das Remake von Suspiria richtig, richtig cool. Da hatte ich am Anfang wirklich, ja, also ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie man ein Remake von diesem Film machen will. Und ich hatte echt ein bisschen Angst, weil ich das Original sehr gerne mag. Aber ich fand, Luca Guadagnino hat das wirklich mega, mega gut gemacht, weil es so eine richtige, ja, neue Welt war, in die der Film uns hat eintauchen lassen. Und das würde ich, glaube ich, als mein Lieblingsremake bezeichnen. Ganz cool fand ich auch noch das Candyman-Remake. Auch, also finde ich jetzt nicht perfekt, aber würde ich auf jeden Fall auch noch lobend erwähnen wollen.
Ja, ich finde eigentlich auch, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe leider immer noch nicht, vielleicht müssen wir das mal auf unsere, auf unseren Sendeplan setzen, das Suspiria
ja.
Remake, weil ich habe es bis heute immer noch nicht gesehen.
Ach, weiß gar nicht, warum,
weil eigentlich spricht ja alles dafür. Ich liebe Suspiria. Es ist in den Händen eines guten Regisseurs gewesen. Ich mag Dakota Johnson. Also eigentlich spricht alles dafür, dass ich den unbedingt mal gucken muss. Ich weiß
ja,
auch nicht,
warum
ich es bisher nicht getan habe. Aber vielleicht ist das nochmal ein extra Anreiz, wenn wir das vielleicht mal im Herbst, wo ja noch nichts verplant ist, mal besprechen. Das ist doch ein guter Anreiz, eine gute Idee. Aber bei den anderen Filmen gebe ich dir durchaus recht. Ich finde, das sind eigentlich ziemlich gute Beispiele. Das Remake von The Blob, das haben wir ja hier vor gar nicht allzu langer Zeit auch besprochen. Und das kam ja auch sehr, sehr gut bei uns weg. Also von daher bin ich da ganz auf deiner Seite. Theresa, du wolltest noch was sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich das mit dem Suspiria Remake auch eine gute Sache finde im Sendeplan und dass ich das auch noch nicht geguckt habe und jetzt aber gucken wollte, weil ich jetzt nach Challengers irgendwie hyped war, die haben ja noch mal die anderen Filme von dem Regisseur anzugucken und weil Bones and All ja auch mein Lieblingsfilm aus dem letzten oder vorletzten Jahr ist, der kam ja relativ so zum Jahreswechsel bei uns und habe mich da irgendwie halt auch vorgedrückt und hätte dabei schon auch Bock drauf. Aber es ist halt wieder so eine Sache, alleine kriege ich das irgendwie nicht hin, da brauche ich externen Anstoß, um das
dann
zu machen.
Dann ist es beschlossen, ich trage es jetzt live, während wir aufnehmen, direkt ein für den 27. September.
Cool.
Und in der Woche
also,
danach
das jetzt
dann
hört,
Jacob's Ladder.
Und gemerkt habt, das haben die gar nicht besprochen. Also wenn ihr die Folge hier retrospektiv hört, dann könnt ihr euch gerne beschweren bei André. So, perfekt. Dann haben wir das doch schon mal hier effektiv genutzt. Was ja bei dem Remake von Maniac immer interessant ist, dass die meisten Leute, es ist ja jetzt auch gar kein Vorwurf an die meisten Leute, dass fast alle irgendwie denken, dass es ein Film ist, der von Alexandre Aja gedreht ist, was ja de facto nicht der Fall ist. Der hat es eben geschrieben und produziert, aber es ist ja von seinem Spezi Frank Cafoun gedreht worden, auf den ich übrigens sehr, sehr sauer bin seit ein paar Wochen, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Es gilt als eines Das dachte ich zumindest, aber ich höre es immer so als eines der besten Remakes, Theresa. Auch wenn man, aber wenn man sich so die Bewertung anschaut, so auf Letterboxd, auf der IMDb, kommen ja eh gleich noch drauf zu sprechen. Und auch so, wenn man so in seine Bubble so ein bisschen guckt, ich habe so mal meine Letterboxd-Freunde mal so durchanalysiert, es kommt so immer so 3 Sterne, mal 3,5, ist ja eine gute Wertung. Aber um es mal schon vorweg zu sagen, ich war da bei meinen bisherigen 2 Sichtungen bei einer 4,5. Und dachte so, andere Leute sind da auch so in diesem Bereich. Habe ich mich aber geirrt. Ich sag noch nicht, wo ich heute gelandet bin, aber ich dachte immer, das wäre so ein Film, so wie das Evil Dead Remake, wo alle sagen, ja, krass, richtig gut gemacht, so muss es sein, ist fast besser als das Original, wenn nicht sogar besser als das Original.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ja auch auf Letterboxd jetzt nicht nur die Leute loggen, die gerne Horrorfilme schauen und vielleicht auch mit dem Ausgangsmaterial vertraut sind, sondern halt so allerlei Leute schauen. Und dass es dann, glaube ich, auch eher ein bisschen schlechter wegkommt, weil es ist halt ja schon auch ja ein relativ brutaler Film. Und wenn man, glaube ich, nicht auf das vorbereitet ist, was man da wahrscheinlich sieht, kann ich schon auch vorstellen, dass man das schnell in die Ecke, okay, das ist halt exploitativer, frauenfeindlicher Müll, einfach steckt. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so zustande kommt. Und nur kurz zu Evil Dead, der hat auch nur im Durchschnitt eine 3,4. Also ich glaube,
mich das auch ist, gewundert.
Ich glaube, das ist halt so, ja, dann halt so die Diskrepanz zwischen wahrscheinlich Leute, die halt gerne Horrorfilme schauen und das Original kennen und halt nicht. Und zu Alexandre Aja, whatever, kommt halt auch noch dazu, wenn man zum Beispiel bei Schnittberichte nach dem Film sucht, dann steht da halt auch Alexandre Aja's Maniac. Also das ist zum Teil halt auch einfach im Titel drin und steht ja auch zum Teil auf den Scheiben drauf und auf den Plakaten. Und dann braucht man sich halt auch nicht wundern, dass irgendwie alle denken, dass der da wirklich primär für verantwortlich ist. Und ja, ich meine, er ist ja auch Producer, aber ist irgendwie schon auch eigenartig, das so drauf zu schreiben. Ein bisschen wie bei
Wenn da Eli Roth Presents draufsteht, dann denkt das immer nie einer.
Ja, bisschen wie bei Wes Cravens Wishmaster.
Stimmt, ja. Ja, würdest du zustimmen, Laura? Oder hast du da bei dir so in deiner Horror-Clique andere Erfahrungen gemacht, was das angeht?
Nee, also ich habe es auch eigentlich so wahrgenommen, dass die meisten es ein gutes Remake finden, aber jetzt nicht, dass es irgendwie ein überragend guter Film ist. Also ich sehe da auch so eher so Stimmen, so 3, 3,5 bei Letterboxd. Ja.
Prüfen wir das mal zusammen.
Genau.
Kurz die Fakten zum Film, wie üblich. Der Film wurde produziert von den Studios Studio 37 und La Petite Reine, Französisch. Ist nicht, also ich habe zwar Französisch gehabt bis zur 10. Klasse, aber das war nicht meins, da habe ich nicht so gut aufgepasst, muss ich gestehen. Ist eine amerikanisch-französische Co-Produktion, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5. Auf der IMDb eine 6,1 von 10, ist in Deutschland am 26.12.2012 erschienen und in den USA ein halbes Jahr später am 21.06.2013, aber alles nur sehr limitierte Kinostarts. Es ist, ja, man kann, also den Film als Kinofilm zu bezeichnen, ist schon ein bisschen schwierig, weil halt in ganz wenigen Kinos nur 1, 2 Tage lief. Es ist eher schon, ja, ein DTV-Film, wenn man so will. Der hat $6 Millionen gekostet und hat damit inklusive der Heimkinoverkäufe $2,5 Millionen weltweit wohl eingespielt. Der Film ist erhältlich auf Blu-ray, auf DVD, auch auf UHD tatsächlich. Da gibt es zum Beispiel eine Veröffentlichung von Nameless Media. Die UHD empfehle ich aber nur so bedingt, weil sie irgendwie ein ganz komisches Color Grading hat, also es ist ein bisschen grell, alles ein bisschen überstrahlt, überbelichtet, das sieht irgendwie nicht so gut aus, da fand ich die Blu-ray tatsächlich ein bisschen besser, zum Beispiel die in der Cinema Extreme Edition erschienen ist, von Ascot Elite zum Beispiel, aber da müsst ihr beachten, dass der Film, ja, verschiedene Freigaben bekommen hat und verschieden gekürzt ist. Also in den USA ist der Film zum Beispiel nur unrated veröffentlicht worden. Also der hat nicht mal ein Rating bekommen, weil er so brutal ist. In Deutschland ist der Film zunächst ungekürzt ins Kino gekommen für die paar Vorstellungen, die in ein paar Kinos liefen. Ihr wisst aber ja, die Heimkino-Einschätzung ist dann immer ein bisschen strenger, was das angeht. Und hat die FSK gesagt, okay, selbst für eine gekürzte Fassung bekommt ihr nur eine FSK 18, also die ist dann geschnitten dementsprechend und dann ist man eine Behörde weitergegangen, hat dann ein Spio JK-Siegel bekommen, das war dann auch die ungekürzte Fassung dort, habt ihr vielleicht auch im Regal, das ist die Cinema Extreme Version eben, dürften die meisten diese Version haben. Im Juni 2014 wurde dann der Film sogar auf Listenteil B indiziert und wie bereits das Original wurde, ist dann auch nach Paragraf 131 Strafgesetzbuch sogar beschlagnahmt vom Amtsgericht Stuttgart im März 2015. Diese Beschlagnahmung wurde aber im Februar 2020 wieder aufgehoben und man hat dann auch versucht, den Film einer Listenstreichung zu unterziehen. Das hat aber nicht geklappt. Also im Juli 2021 hat das entsprechende Gremium diesen Antrag auf Listenstreichung abgelehnt. Das heißt, der Film ist nach wie vor auf Listenteil B indiziert, aber eben nicht mehr beschlagnahmt. Mann, ist das kompliziert, sag ich mal dazu. Also, aufpassen. Wenn ihr den Film kauft und da steht irgendwo FSK 18 drauf, nicht kaufen. Das ist die gekürzte Version. Ungekürzt, Spio JK-Siegel. Da haben wir es.
Das war jetzt schön einfach.
Super einfach, ja. Da muss man jetzt erstmal wieder zurückspulen, ins Regal greifen. Welche Version habe ich? Oh, Chris hat gesagt, das ist nicht so gut. Mülleimer und wieder losgehen. Neu shoppen gehen. So. Theresa, Laura, Content Note. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es zum Teil um psychische Erkrankungen geht in dem Film. Man kann vermutlich zumindest diskutieren. Laura, das tun wir nachher noch, ob es am Ende vielleicht auch um Suizid geht, das werden wir sehen. Aber ansonsten ist mir jetzt erstmal eigentlich nichts weiter aufgefallen. Man kann natürlich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Content-Note wert ist oder eine Warnung ist, Theresa, ich weiß es nicht. Also ich unterstelle dem Film jetzt keine Misogynie, aber es ist zumindest halt schon ziemlich krasse Gewalt an Frauen, die hier stattfindet. Also wer das so per se als Thema, als explizite Darstellung nicht sehen kann, der sei zumindest ein bisschen davor gewarnt, würde ich sagen. Aber wie gesagt, wir sind hier im Horrorfilm-Podcast. Ihr wisst, was da in den meisten Fällen auf euch zukommt, aber ich will es jetzt mal nicht unerwähnt lassen.
Ja, also es findet halt eigentlich auch nur Gewalt an Frauen statt, außer ein Mann. Aber der halt auch eher, weil er in die Quere kommt, bei dem Versuch, eine Frau anzugreifen. Und ich glaube, ich würde das noch mal ein bisschen umformulieren. Eher eine, ja, sehr ungünstige, stigmatisierte Darstellung von psychischen Erkrankungen. Ich glaube, so passt es ein bisschen besser. Aber ansonsten, glaube ich, passt das mit den Content Notes. Man muss sich, glaube ich, einfach bewusst sein, dass es schon ein harter Film ist, der nichts für sanfte Gemüter ist.
Hollywood-Psychologie nennen wir das, glaube ich, ne? Was du da eben gerade kritisiert hast schon mal.
Ja, genau.
Die Darstellung von. Das gibt's ja. Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich nie hier irgendeinen Film haben, den wir loben für seine Darstellung von psychischen Erkrankungen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz selten der Fall. Wir haben hier einen Bodycount von 8. Und hinsichtlich der Brutalität, Laura, würde ich persönlich dem Film eine 4 von 5 geben. Ich finde, der ist schon sehr, sehr extrem, sehr, sehr hart. Allerdings habe ich ihm nicht die Höchstwertung gegeben, weil ich finde, die Gewalterstellung ist ein bisschen redundant. Es ist, wiederholt sich. Und ich habe halt direkt danach nochmal das Original geguckt und das finde ich schon von seiner Wirkung irgendwie nochmal unangenehmer und härter, weil auch die Gewaltszenen da ein bisschen länger ablaufen als hier im Remake. Deswegen bin ich da bei einer 4 von 5, aber trotzdem mit einem Ausrufezeichen dahinter. Und in Sachen Spannung, ja, also ich finde diese Verfolgungssequenzen, die der Film hat, diese Stalking-Sequenzen, die erzeugen bei mir so eine Form von Spannung, Anspannung, ein unangenehmes Gefühl. Daher bin ich da so bei einer 3 von 5. Aber es ist jetzt auch nicht so dieses spannende Mitfiebern, weil dafür, ja, würde ich sagen, ist halt die Perspektive des Films nicht gemacht. Was würdest du in beiden Fällen vergeben?
Bei der Brutalität gehe ich auf jeden Fall mit der 4. Also wie du schon gesagt hast, das ist schon teilweise sind das harte Bilder, die man da sieht. Und ja, glaube ich auch, wo jemand, der sowas nicht gut sehen kann, danach echt diese Bilder lange noch im Kopf hätte. Aber ich glaube, es geht auf jeden Fall noch krasser. Und ich hatte auch so ein bisschen das Ding, wenn man die Figur noch nicht so super lange kennt, dann kann ich die Gewalt auch besser aushalten, als wenn ich jetzt, ja, als wenn ne, jemand stirbt, mit dem ich den ganzen Film mitgefiebert habe auf diese grausame Art und Weise. Dennoch, ja, 4 von 5 finde ich sehr passend gewählt, gehe ich mit. Und was die Spannung betrifft, habe ich jetzt eine 2,5 für mich angesetzt, weil ich irgendwie fand, ja, diese Stalking-Sequenzen sind natürlich irgendwie spannend, aber uns ist ja relativ schnell klar hier in diesem Film, dass die erste Frau, die stirbt, nicht die letzte sein wird. Und irgendwie, ja, ist es dann auch so ein bisschen was Episodenhaftes, was der Film hat. Tatsächlich weniger als das Original, finde ich, aber dennoch. Und man weiß ja eigentlich, dass die Frauen, die hier verfolgt werden, einen grausamen Tod finden. Und deswegen ist für mich jetzt nicht so richtig viel Spannung aufgekommen. Dennoch aber über weite Strecken ein sehr unangenehmes Gefühl.
Theresa, teilst du unsere Einschätzung?
Ich teile Lauras Einschätzung. Also ich bin da auch bei der 4 von 5 und bei der 2,5 von 5. Eigentlich mit der gleichen Begründung würde ich mich einfach anschließen.
Okay. Dann stürzt euch mal auf die Inhaltsangabe, die ich dieses Mal ganz pragmatisch Wikipedia entnommen habe. Ich glaube, ihr habt es ein kleines bisschen noch abgeändert, aber der Großteil stammt auf jeden Fall von Wikipedia. Theresa, leg mal los.
Ja. Frank Zito aus Los Angeles hat durch seine schwierige Kindheit ein gestörtes Verhältnis zu Frauen. In unregelmäßigen Abständen zieht der schüchtern wirkende Restaurator von Schaufensterpuppen deshalb aus, um eine Zufallsbekanntschaft abzuschleppen, umzubringen und zu skalpieren. Die Trophäen drapiert er dann in seiner Wohnwerkstatt auf Schaufensterpuppen und redet mit ihnen. Als er sich in eine hübsche Fotografin namens Anna ernsthaft zu verlieben droht, gerät sein Doppelleben aus den Fugen. Frank tötet Rita, eine Freundin von Anna. Bevor er sie skalpiert, spricht er mit ihr so, als ob sie seine Mutter sei.
Als Anna herausfindet, dass Frank ihre Freundin getötet hat, geraten die beiden in einen Kampf. Ihr Nachbar Martin kommt in die Wohnung, um Anna zu retten, wird jedoch von Frank mit einem Fleischermesser getötet. Nachdem Anna von Frank entführt wurde, kommt es erneut zu einem Kampf zwischen den beiden, wobei Frank mehrmals schwer verwundet wird. Auch Anna wird schwer verletzt, als sie auf der Flucht vor Frank von einem Auto angefahren wird. Frank tötet und skalpiert sie letztendlich. Bevor Frank in seiner Wohnung stirbt, halluziniert er. In seinen Fantasien verwandeln sich seine Schaufensterpuppen in seine Opfer, die ihn regelrecht zerfleischen. Anna trägt dabei ein Brautkleid. Später taucht ein SWAT-Team auf, welches Frank tot auffindet.
Ja, vielen Dank euch beiden. Wir haben es schon erwähnt, also geschrieben wurde das Drehbuch von Alexandre Aja, der den Film eben auch produziert hat. Das ist ja auch so ein bisschen so seine Stammcrew hier mit bei. Wie gesagt, er ist ja auch Best Buddy mit dem Regisseur, mit Franck Calfoun, den ich eigentlich bis dato immer mochte, eben aufgrund dieses Remakes von Maniac. Wir haben auch den P2-Film damals hier besprochen, Schrei im Parkhaus, den finde ich eigentlich auch ganz gut. Er hat auch schon mal daneben gegriffen, seine Amityville-Verfilmung The Awakening ist ganz große Grütze gewesen, aber ich habe mir vor kurzem den Film Night of the Hunted angesehen, der ja auch auf dem Fantasy Filmfest lief, und da ist mir fast die Kotze aus den Ohren gelaufen, als ich den Film gesehen habe, weil das, also, und ich dann auch noch Interviews von ihm zu diesem Film gesehen habe, und er ist halt übelst der Schwurbler geworden, und den kannst du halt auch irgendwie, er ist ja kein Amerikaner, aber wenn er Amerikaner wäre, hätte es ihm auch einfach so eine Make America Great Again Kappe aufziehen können, und es würde nicht auffallen. Also der hat sich leider bei mir da komplett ins jenseits nicht, ins Seiten aus ja, teleportiert, sag ich mal.
Katapultiert
ist auch
gut. Aber er kann sich auch dahin teleportieren, ja.
Ich hätte ihn dahin teleportiert, katapultiert, nee, hast du recht, egal. Genau, ansonsten sind da auch eben andere alte Bekannte mit bei. Maxine Alexandre, das ist ja auch der Stammkameramann von Alexandre Ajar, der ist hier auch an der Kamera beteiligt. Und dann, ich weiß, wir sind hier normalerweise immer sehr seriös und das Niveau geht selten unter die Gürtellinie, aber ich musste einfach sehr lachen, als ich in den Credits auf ein und derselben Seite, nicht zu ungut, ich habe nichts gegen die beiden Leute, aber ich musste einfach sehr lachen, dass da einfach ein Neil Ficker und ein Sam Fickman direkt untereinander standen in den Credits. Dass die beiden Leute sollen nicht unerwähnt bleiben. Sie haben bestimmt einen großartigen Beitrag geleistet zu diesem Film, aber da musste ich schon lachen. Aber vielleicht ein bisschen interessanter als die Crew des Films ist der Cast des Films, denn wir haben hier eben Laura Elijah Wood als Hauptdarsteller, klar, wir kennen ihn alle als Frodo aus der Herr der Ringe Reihe, aber er hat natürlich auch in der Folge so ein bisschen ähnlich, wie es Daniel Radcliffe post Harry Potter getan hat, sich so ein bisschen zu lösen von diesem Image von diesen großen Filmreihen, die sie beide mitgespielt haben und so eher in das Genre-Kino zu gehen. Man hat auch gemerkt, das sind jetzt vielleicht nicht die beiden Darsteller, die jetzt groß für AAA-Produktion gebucht werden, eben weil das Gesicht oder die Gesichter der beiden schon so, ja, abgenutzt ist das falsche Wort, aber verbraucht. Ihr wisst, verbraucht sind. Genau, und deswegen sind sie halt ziemlich rasch in Genreproduktion übergegangen und auch Elijah Wood hat ja selbst schon mal einen Killer gespielt in Sin City, der ja auch nicht weniger grausig ist als hier die Rolle von Frank Zito zum Beispiel, Maniac, aber prinzipiell, unabhängig davon, ist es ja schon eigentlich ein cleverer Schachzug, Elijah Wood hier zu besetzen. Ohne jetzt schon ins Detail zu gehen, wie das Ganze dann umgesetzt ist und wie lange wir ihn dann wirklich sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, er hat ja auch ein Gesicht beziehungsweise sehr ausdrucksstarke Augen, die er als Hobbit natürlich irgendwie ja anders einsetzt als jetzt hier in diesem Film. Und dass er eigentlich auch prädestiniert für solche Rollen ist, finde ich, kann man schon sagen.
Ich traue mich, Theresa, ich traue mich gar nicht zu fragen, ob du die Herr der Ringe-Filme gesehen hast.
Ja, wir haben da schon mal drüber geredet. Ich habe irgendwas davon mal so geguckt, so vor ganz, ganz vielen Jahren und bin dabei eingeschlafen. Also ja, ich kenne ihn tatsächlich nicht daher, aber ich habe Sin City geguckt, ich habe The Faculty geguckt und ich habe Come to Daddy geguckt und damit ja wahrscheinlich so seine drei, also jetzt mit Maniac dann vier größten Genre-Produktionen und damit, glaube ich, alles, was für diesen Podcast zählt.
Sehr gut. Ich bitte auch ausdrücklich darum, schreibt jetzt nicht wieder irgendwelche Hate-Kommentare über Theresa. Mir ist es egal, ob sie diese Filme kennt oder nicht.
Wie gesagt, die für diesen Podcast relevanten Filme, die habe ich gesehen mit ihm.
Außerdem bist du dann umso unvoreingenommener, was Elijah Wood angeht. Das ist auch wieder eine interessante Perspektive, wenn du ihn nur aus diesen Genreproduktionen kennst. Mhm. Ansonsten sind gar nicht so viele bekannte Gesichter dabei. Die Anna wird hier gespielt von Nora Anne-Seder. Das ist eine französische Darstellerin, die hat auch durchaus danach noch ein paar amerikanischen Produktionen mitgespielt in Zack Snyder's Army of the Dead zum Beispiel oder aktuell ganz frisch bei uns im Heimkino erschienen der Film American Star. America Olivo ist noch dabei, die spielt hier die Mutter von Frank. Die war ja früher mal eine, zumindest in Mittel- und Südamerika, eine bekannte Sängerin und ist dann eben Genredarstellerin geworden. Haben wir hier auch schon im Podcast gehabt, also nicht direkt, aber ein paar ihrer Filme. Das Reboot von Freitag der 13. zum Beispiel, da spielt sie in dem Opening mit. Neighbor ist so ein Guilty Pleasure-Film von mir. No One Lives ist eigentlich auch ganz cool. Also durchaus ein Genre-Gesichter hier am Start, jetzt aber außer Elijah Wood auch keine wirklich namhaften Leute. Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, vielleicht konzentrieren wir uns ein bisschen mal auf die Unterschiede von diesem Remake zum Original. Und da fällt natürlich als erstes Theresa im wahrsten Sinne ins Auge die Verschiebung der Perspektive, die wir hier haben. Wir bleiben zwar bei einer, wie im Original, bei einer fast kontinuierlichen Verfolgung des Täters, des Mörders, des Maniacs, also Frank Zito, aber hier im Vergleich zum Original aus einer Ego-Perspektive, aus einer POV-Perspektive, die zum einen natürlich so ein USP für den Film ist, die so ein bisschen das Gimmick für den Film ist, ist jetzt auch nicht super neu, super frisch. Ich meine, das hat jeder zweite Giallo früher gemacht und auch Filme wie Peeping Tom zum Beispiel auch schon vor 50 Jahren gemacht. Aber zumindest, wie gesagt, in Hinsicht des Originals wirkt es ja dann schon ein bisschen erfrischend. Man fühlt sich natürlich durch diese Perspektive auch so ein bisschen ja, wie sagt man, in diese Rolle gezwängt, auch wir als Zuschauende, glaube ich, weil wir eben der Täterperspektive nicht, uns nicht entziehen können. Wir müssen ihn bei der Opfersuche beobachten, wir müssen ihn bei den Taten beobachten, aber wir bekommen auch, und das würde ich dem Film zumindest positiv anrechnen, eben auch die Angstzustände mit, die er durchlebt, Frank, auch die psychischen Folgen, die seine Taten mit sich ziehen. Ich finde es per se jetzt mal die visuelle Umsetzung noch so ein bisschen zur Seite geschoben, aber vom Erzählerischen her gar nicht uninteressant. Und das war damals für mich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, schon eine ziemlich krasse Überraschung, dass der Film so funktioniert. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich glaube, was es jetzt von einem Giallo unterscheidet, ist, dass es da ja häufig einige Sequenzen gibt, die so gefilmt sind. Und hier ist es halt 98% des Films. Es gibt so ganz, ganz kurze Momente, wo der Film damit bricht, vor allem eigentlich in Kill-Sequenzen. Es ist manchmal so, dass man ihn dann doch noch mal von außen betrachtet und am Ende. Aber ansonsten zieht der Film das halt komplett durch. Und das ist sowas, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Wahrscheinlich gibt es das in anderen Filmen, aber ich habe sie halt noch nicht gesehen. Und ich fand das eigentlich auch eine coole Idee. Aber ja, irgendwie ist das dann sowas, wo man sich denkt, es gibt auch einen Grund, warum das fast kein anderer Film so macht und warum das vielleicht eher auf eine andere Art und Weise gemacht wird, weil es dann doch auf Dauer ja einfach eine sehr einseitige Perspektive ist und einem ja auch ein Stück weit Möglichkeiten raubt, Dinge darzustellen. Also es limitiert ja auch so die Filmschaffenden total. Und deswegen glaube ich, dass es hier irgendwie cool ist, aber ich bräuchte das jetzt auch nicht in jedem Film, muss ich ehrlich sagen.
Laura, hat das diese Perspektive, diese Täterperspektive mit dir was gemacht und mit deinen Emotionen? Hast du vielleicht dadurch sogar ein bisschen Mitleid mit Frank empfunden? Konntest du trotz dieser subjektiven Perspektive weiterhin Mitleid mit den Opfern empfinden?
Das auf jeden Fall, weil ich finde, ich weiß nicht genau, welcher Kill es ist, aber es gibt einen, wo man auf jeden Fall ganz lange auch immer so das Gesicht von der Frau sieht, während sie versucht, sich gegen ihn zu wehren. Und da habe ich total Mitleid mit ihr gehabt, also wahrscheinlich sogar noch mehr, als wenn man die Szene jetzt einfach in der Totale gesehen hätte. Ich würde trotzdem aber nicht sagen, dass dieser Point of View, dass mich das dazu gebracht hat, mehr Identifizierung mit dem Täter irgendwie zu haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eigentlich beabsichtigt war, aber bei mir war es irgendwie nicht so. Dennoch hatte ich irgendwie auch Mitleid mit ihm, aber eher, weil man ja merkt, dass er halt wirklich psychisch krank ist und dass er sein Handeln ja auch selber manchmal als falsch empfindet und aber einfach ja nicht da rauskommt. Also Mitleid hatte ich auf jeden Fall mit sehr vielen Menschen in diesem Film.
Jetzt ist die Frage, Therese hat es eingangs schon ein bisschen anklingen lassen. So eine Perspektive macht natürlich nur Sinn, wenn sie irgendwie, also klar aus der audiovisuellen Sicht, haben wir schon verstanden, das ist natürlich eben ein Gimmick, aber bringt es uns erzählerisch auch was? Und da wäre natürlich jetzt sinnvoll, wenn der Film uns ja ein bisschen tiefgründiger, wenn der Film sich tiefgründiger auseinandersetzen würde mit dem Krankheitsbild, unter dem Frank leidet. Also ich glaube, es kommt ja so ein bisschen durch, dass er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Ich glaube, es ist auch eine Schizophrenie, die da drin steckt. Und er hat auch noch, und das ist jetzt natürlich keine psychische Erkrankung, aber er leidet eben auch unter starken Migräneanfällen. Und ja, das würde dann funktionieren, wenn der Film uns das irgendwie plausibel nachvollziehen lässt, welche Auswirkungen diese Krankheit eben auch auf Frank hat und wie sie dargestellt wird. Und Therese, ich habe schon so rausgehört, damit bist du nicht so ganz zufrieden.
Ja, also ich finde tatsächlich, dass sie es schon schaffen, da eine bestimmte Varianz reinzubringen und nicht zu sagen, okay, der ist halt schlecht oder er ist psychisch krank und deswegen ist er auch ein schlechter Mensch. Weil man sieht ja, man bemerkt ja durchaus, okay, da sind Dinge vorgefallen, dass er jetzt so ist, wie er ist und dass seine Psyche deswegen sich auf diese Art und Weise verhält, weil niemand bringt einfach Menschen um, dem es gut geht. Das ist halt einfach ein Fakt. Das passiert nicht einfach so. Da sind vorher immer Dinge vorgefallen, die einen dann dazu bringen, zu sowas fähig zu sein und diese Fähigkeit halt nicht mehr zu haben, da dann zu unterscheiden zwischen ja richtig und falsch. Gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass man den Film auch anders lesen kann, dass man durchaus auch diesen Schluss ziehen kann, wenn man das möchte. Ich finde nicht, dass, oder ich habe nicht das Gefühl, dass der Film einem da das mitteilen möchte irgendwie, ja, psychisch Kranke sind irgendwie immer gefährlich. Aber so richtig entkräftigen tut er das halt auch nicht. Und ich würde ihm das jetzt eigentlich nicht vorwerfen, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Leute das eben tun, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
Durchaus. Jetzt ist natürlich die Frage, ich bin mir immer nicht ganz sicher, der Film eröffnet ja zwei Perspektiven. Das hat ja das Original auch schon so ein bisschen getan, weil wir hier natürlich auch noch die Ebene mit der Kindheit und mit der Jugend von Frank haben, das ja dieses Leben von damals ja sehr von der Mutter geprägt ist, die eben ein sehr ausschweifendes Sexualleben hatte und das auch vor Frank nicht zurückgehalten hat, die auch selbst eben als Prostituierte tätig war, die starke Drogen konsumiert hat. Das sehen wir im Film auch. Frank hat immer wieder Flashbacks und sieht eben quasi oder erlebt erneut, was seine Mutter damals getan hat. Und der Film will uns natürlich dadurch auch eben sagen, dass zumindest Franks Umgang mit der eigenen Sexualität da durchaus drunter in Anführungszeichen gelitten hat. Das wird auch nochmal in einem Bild, Laura, in einer Szene sehr deutlich, als Frank eben diesen Flashback hat und die Kamera danach zurück auf ihn blendet und wir eben Elijah Wood in einem Spiegel sehen und er plötzlich als Unterkörper den, ja, ich nenne es mal, ja, jetzt weiß ich gerade leider nicht die richtige Wortwahl, wie ich es nennen würde. Sag mal, den Unterkörper einer Puppe hat aber eben einen Geschlechtslosen, so drücke ich es jetzt mal aus. Ich glaube, das ist jetzt nicht verkehrt, was ich sage. Und das zeigt ja eben schon, dass das eben auch Auswirkungen auf seine Sexualität hat, auf sein Sexualleben, auf den Umgang, wie er mit Frauen umgeht. Ich finde, das ist im Original ein bisschen drastischer. Da ist es ja schon so eine Art Hass auf Frauen, der hier jetzt nicht so ganz konkret, glaube ich, rüberkommt in dem Sinne. Aber es ist halt ein Zusammenspiel, glaube ich, aus diesen psychischen Erkrankungen und eben den Erfahrungen aus seiner Kindheit. Und gleichzeitig sind diese psychischen Erkrankungen ja scheinbar auch dadurch entstanden, ne? Also zumindest das PTSD ja auf jeden Fall.
Ja, also ich muss sagen, ich fand, dass er ja sexuell auch irgendwie, ja, was heißt gestört ist, aber dass er auf jeden Fall keine der Norm entsprechenden Sexualität irgendwie hat, das ist schon ganz gut rübergekommen durch dieses Bild mit der Schaufensterpuppe. Und ich finde, das hat man ja auch durchaus verstanden. Das hat der Film ja durch diese Flashbacks irgendwie, finde ich, fast zu offensichtlich erklärt. Also ich meine mich zu erinnern, dass das im Original alles ein bisschen subtiler nur angedeutet war. Und ja, in erster Linie so durch seine Monologe erklärt worden ist. Und hier sehen wir ja auch so eine typische Szene von wegen, das Kind sitzt im Kleiderschrank und guckt der Mutter dabei zu, wie sie Sex hat. Also diese Störung ist ja dann schon relativ offensichtlich hier bei ihm. Aber ja, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber mir hat es im Original eigentlich fast besser gefallen, dass es nicht so ausformuliert war, weil man sich da selber so ein bisschen was drunter vorstellen konnte und das dann so ein bisschen gewirkt hat, wie zum Beispiel in Psycho bei Norman Bates und seiner Mutter, wo man ja auch nicht ganz genau weiß, was da alles vorgefallen ist.
Was würdest du sagen, Theresa, welche Rolle hat das für dich gespielt, der zweite Subtext?
Das jetzt mit der Sexualität,
ja.
Oder
ja,
ich glaube, ich bin da schon auch bei Laura, was man jetzt als normale Sexualität beschreibt, ist eine Sache, aber ich denke, man kann hier schon sagen, dass er offensichtlich nicht gelernt hat, was eine gesunde, einvernehmliche und auch bewusste Sexualität ist und sich auf sowas bewusst einzulassen und das mit seinen Sinnen wahrzunehmen, nicht vollgetrönt. Und das hat er ja einfach nicht gelernt, weil das ist ja irgendwie, wofür Eltern ja im Sinne der Aufklärung ja auch da sind, aber halt auch im Sinne des Vorlebens. Und er hat das ja offensichtlich dann nicht lernen können, wie das ist, ja, vielleicht auch eine Person halt wirklich zu lieben, weil seine Mutter wird da sehr eindimensional dargestellt. Aber so eindimensional, wie sie dargestellt wird, kann man auch sagen, sie wird halt einfach schlecht dargestellt, wie eine richtig schlechte Mutter.
Subjektiv auch wahrscheinlich. Es sind halt einfach die Bilder, die Frank genau in Erinnerung geblieben sind. Die wird wahrscheinlich nicht 24/7 so gewesen sein, ne?
Ja,
also genau. Vielleicht schon, aber ich glaube nicht.
Ja, das ist halt immer so die Frage, aber das ist offensichtlich ja das, was hängen geblieben ist. Und ich finde, ich finde es eigentlich ganz okay, weil es gibt ihm ein bisschen Tiefe, dass er halt eben nicht nur eindimensional psychisch krank und das war's ist. Aber gleichzeitig bin ich da auch bei Laura, es ist mir auch ein bisschen zu viel. Ich glaube, das so ein bisschen einfließen zu lassen, finde ich gut. Aber jetzt ist halt so ein bisschen der Holzhammer rausgeholt. Das hat jetzt so ein bisschen Halloween, Rob Zombie-Vibes, wo man sich denkt, okay, jetzt habe ich schon 8 Erklärungen zu viel, warum Michael Myers so ist, wie er ist. Das hätte ich gar nicht in dem Ausmaß gebraucht eigentlich. Und bin da so ein bisschen zwiegespalten, hatte aber auch das Gefühl, dass so beim gefühlt 6. Flashback ich so dachte, so, ach, ja, okay, wir haben es jetzt verstanden. Die Mutter war offensichtlich kein gutes Vorbild, hat sich nicht gut um ihn gekümmert, hat ihn alleine zurückgelassen. Okay, wir haben es verstanden. Ja, danke.
Ja, das ist dann auch wieder so diese plakative, frauenfeindliche Herleitung. Ne? Also selbst wenn es jetzt natürlich nicht so im Drehbuch gemeint ist, aber so wird es ja häufig dann erklärt, ne, ich hasse Frauen, weil Frauen in meinem Leben schon immer böse zu mir waren und selbst meine Mutter und so weiter. Und das finde ich auch immer ein bisschen, gibt es bestimmt, gab es bestimmt, gibt ja auch genug in Anführungszeichen populäre Beispiele im True Crime-Bereich, die das ja durchaus auch bestätigen. Aber ja, das ist immer ein bisschen, es ist mir ein bisschen auch zu viel vermischt, das Ganze hier. Ich fand es auch ein bisschen, im Original wirkte es einfach, ja, du hast schon gesagt, Laura, ein bisschen subtiler irgendwie. Es wird auch nicht alles gezeigt, was erzählt wird. Vielleicht ist das auch ein bisschen so das Problem hier in diesem Film. Mhm. Das mag durchaus sein. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Laura, dass Frank Zito im Remake auch sehr schüchtern ist, auch vereinsamt ist, aber nicht so wenig am sozialen, an der Gesellschaft teilnimmt, wie es der Frank Zito im Original getan hat. Ich habe schon das Gefühl, vielleicht ist es auch einfach auch die optische Darstellung. Mhm. Ne? Ich meine, Joe Spinell hat ja nochmal eine ganz, ganz andere Optik jetzt als Elijah Wood, der ja auch einfach als normaler Hipster durchgehen kann, ob er nun nachts Frauen ermordet oder nicht. Aber ich sag mal so, er ist ja, Elijah Wood ist so, damit spielt der Film ja auch, das finde ich wiederum gut. Elijah Wood ist, wenn du den auf der Straße triffst, würdest du sagen, ja moin. So, und wenn du Joe Spinell auf der Straße siehst, würden die meisten Leute, so oberflächlich die meisten von uns ja sind, ne, Kritik an uns alle, würden wahrscheinlich den nicht mal angucken, so wenn er an einem vorbeigeht oder im Dunkeln auf jeden Fall die Straßenseite wechseln, whatever, ne? Und damit spielt der Film ja auch so ein bisschen und das macht das schon ein bisschen anders als das Original dadurch, ne?
Auf jeden Fall, also wie du schon gesagt hast, ich glaube alleine durch so die Körperlichkeit fällt er nicht so krass auf wie Frank Zito im Original und ich fand es eigentlich auch ganz cool, dass der Film so ein bisschen damit kokettiert, weil diese Figur, die wir hier sehen, sich ja eigentlich auch irgendwo wünscht, dazuzugehören zu dieser normalen Gesellschaft. Und ne, wir halt so sehen, ach, eigentlich spricht ja nichts dagegen, so vom Äußerlichen. Und dann kommt halt seine psychische Störung zum Vorschein. Und dann merken wir so, ja, egal wie er aussieht, der kann nicht zur normalen Gesellschaft so dazugehören. Ne? Also ist eigentlich auch so ein bisschen Tragik, finde ich, in der Figur angelegt.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Versionen des Stoffes ist der Handlungsort. Und das ist für mich gleichzeitig auch vielleicht sogar mit der größte Schwachpunkt des Films, der aber darin begründet liegt, dass es im Original halt der große Pluspunkt des Films für mich ist. Und das ist eben, wie gesagt, der Unterschied zwischen New York und Los Angeles und die Darstellung dessen. Es ist halt, das Original lebt halt extrem von dieser grandios düsteren, schäbigen, traurig, tristen, grauen, verschmutzten, jetzt fallen mir die Adjektive nicht mal ein, aber die Atmosphäre von New York City und auch mit dem Spiel der damaligen Paranoia in der Gesellschaft, wie das alles dort funktioniert, das ist einfach, also wenn du, ne, also das ist auch eine Sache, die habe ich relativ spät herausgefunden. Ich dachte halt schon immer so, New York, das ist halt so das große Glanzlicht der USA gewesen. Aber wenn man sich eben da mal ein bisschen näher damit beschäftigt, das habe ich dann vor ein paar Jahren auch mal getan, glaube ich sogar mal im Zuge einer Sichtung von Maniac und ein paar anderen Filmen, die auch so in dieser Zeit spielen, dass New York eben gerade Mitte, Ende der 70er Jahre bis Anfang der 90er Jahre wirklich ein absolutes Drecksloch war, ein absolutes Moloch war, ein Ort, in dem das Verbrechen gehaust hat sozusagen. Das ist teilweise echt Wahnsinn, was sich da damals abgespielt hat und wie unsicher das war, wie viele Vergewaltigungen es dort im Jahr gab, wie viele Morde es gab dort pro Jahr. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Und das schafft der Film, also das Original, auch unglaublich gut umzusetzen. Wirklich jedes Bild, was jetzt nicht in den vier Wänden von Frank Zito spielt, ist wirklich so Oh, so schmuddelig und so unangenehm und so. Also gleichzeitig finde ich es auch irgendwie wiederum faszinierend, weil ich halt nicht da bin, sondern weil ich es nur sehen muss. Aber es ist halt schon krass. Also es gibt auch, ich empfehle da mal ein paar Dokumentationen zu gucken. Es sind, glaube ich, auch ein paar auf Netflix. Die beschäftigen sich hauptsächlich so mit den, mit dem Aufkeimen des Drogensumpfes damals zu dieser Zeit. Aber da sieht man halt auch viele krasse Originalbilder von New York aus der Zeit. Und das ist halt wirklich absolut Wahnsinn, und das hat nichts irgendwie mit diesem Big Apple, Manhattan, Highlife, Broadway zu tun, was man heute so kennt. Ne? Da wurde ja dann auch wirklich mächtig, in Anführungszeichen, politisch aufgeräumt, ab den 90er Jahren dann mit harter Hand sozusagen. Aber was da damals abging, das ist halt schon krass. Und jetzt hast du ein Remake, Laura, eben Los Angeles. Es wird auch jetzt, auf seine Art und Weise auch diese Perspektivlosigkeit dargestellt. Es wirkt auch deprimierend. Wir sehen viele Obdachlose auf der Straße. Und jetzt auch nicht die High Society, Hochglanz, Hollywood-Seite von Los Angeles. Die sehen wir auch nicht. Aber die Bilder, die sind halt eben ganz anders. Ne? Die sind hier eher so auf diesem, ich nenne es immer gern, Reffen-esque, würde ich es fast sagen, so mit Neonlichtern, so, ne, alles abgebildet. Viele so, ja, es sieht irgendwie hässlich schön aus, und das passt irgendwie nicht, weil auch so der Film ist halt digital gedreht, wenn ich mich nicht irre. Du siehst halt kein Filmkorn da drauf. Es wirkt alles sehr glatt, sehr poliert, sehr clean. Und das, muss ich sagen, ist für mich echt schon, ja, wie gesagt, wenn es das Original nicht geben würde, würde ich vielleicht ein bisschen anders drüber sprechen. Aber das ist halt eine Sache, die gefällt mir im Original einfach tausendmal besser, ne?
Ja, ich glaube, natürlich, wenn es das Original nicht gäbe, dann würde man das jetzt vielleicht auch gar nicht so so rausstellen, ne, das Setting. Aber mir ist das auf jeden Fall auch aufgefallen, dass selbst die Settings, die halt irgendwie hässlich sind, dass sie trotzdem noch hässlich gestylt irgendwie aussehen in dem Film, und das halt alles auch so klinisch wirkt. Also mir kam New York irgendwie so authentisch vor in dem Original, und ja, dieses Gefühl hat sich im Remake nicht ganz eingestellt, wobei ich sagen muss, dass ich es ganz cool fand, dass sie dann trotzdem auch versucht haben, diese Widersprüchlichkeit der Stadt darzustellen, weil es gibt ja schon zum Beispiel auch diese Szene, wo wir die Vernissage von Anna sehen, und da ne, die High Society, und alles ist irgendwie schick angezogen und aufgetakelt und so. Das fand ich wiederum ganz cool, aber der Gesamteindruck vom Setting ist weitaus weniger intensiv als im Original.
Ja, das ist halt, das macht halt irgendwie was mit einem. Das besorgt halt irgendwie so für eine Art Gänsehaut, wenn man das sieht. Wie gesagt, es gibt da auch vergleichsweise, es gibt auch deutlich größere Filme, die damit spielen. Irgendwie so Scorseses Taxi Driver oder Mean Streets. Solche Filme, Serpico, fällt mir da noch ein. Aber es gibt auch noch zig andere Filme, irgendwie King of New York, auch viele Gangsterfilme, die zeigen halt auch dieses Bild, was Maniac hat. So, und das ist halt so ein Ort, da willst du einfach nicht sein. Da bist du, Theresa, da, wir sehen da halt fast nur abgehängte Leute, ne? Du weißt, irgendwie aus denen wird nichts mehr, die werden keine Karriere machen, die werden vielleicht dem Alkohol verfallen oder der anderen Drogen verfallen, die werden ein schlechtes Leben führen, ist Quatsch, weil man kann halt auch aus wenig mehr machen, whatever, aber es ist halt einfach sehr deprimierend zu sehen, und das hat das Remake nicht so in der Form zu bieten. Wie hast du das empfunden, Theresa?
Ja, mich hat das tatsächlich auch gestört. Ist tatsächlich auch eine Sache, die mich auch massiv gestört hat, gerade halt auch im Vergleich zum Original, weil für mich das halt einfach auch wichtig war im Original. Das war halt nochmal so, ja, eigentlich so ein zweiter Protagonist, so diese dreckige Stadt. Und mir war die Stadt auch viel zu aufgeräumt hier im Remake. Ich fand sein Zimmer, seine Wohnung war richtig eklig. Und das fand ich auch gut, aber nichts anderes war halt so eklig wie seine Wohnung. Und mir ist es halt gerade in der U-Bahn-Szene aufgefallen, die für mich im Original, glaube ich, zu den Top 3 der unangenehmsten Szenen aller Zeiten im Film zu mir gehören, weil die in mir so eine Angst und Beklemmung auslöst, diese Verfolgung. Die kann ich aber nur sehr schwer aushalten. Und die ist dieses Mal auch echt unangenehm, aber kommt da bei weitem nicht ran. Und ich glaube, es liegt halt unter anderem daran, dass da halt kein Stückchen Dreck einfach irgendwie auf dem Boden liegt. Diese U-Bahn hell erleuchtet ist, trotzdem offensichtlich gruselig ist. Und ich möchte nicht mit der Frau tauschen, die dort ist. Aber es hat einfach einen ganz anderen Look, wenn dann halt alles komplett aufgeräumt ist und man sich denkt, so sieht doch keine U-Bahn aus. Wo sieht denn bitte schön so eine U-Bahn aus? Und das hat mich deswegen schon gestört, dass es irgendwie so aufgeräumt war und auch, dass halt der Look vom Film halt so glatt gebügelt war. Mir hat da einfach, ja, wie sagt man das, ein bisschen so eine Grittiness. Jetzt mache ich den André-Ersatz heute mit englischen Wörtern. Das hat mir halt gefehlt und es hat mir auch doll gefehlt irgendwie.
Jetzt ist natürlich, wir haben es schon eingangs erwähnt, der Film geizt nicht mit extremer Brutalität. Das hat das Original ja auch schon überhaupt nicht. Und es war ja damals auch wirklich eine sehr große Kontroverse, ob man das wirklich so zeigen darf und ob man da nicht William Lustig nicht damals einen Schritt zu weit gegangen ist dort. Man erinnere sich, ich habe es gestern schon wieder, ich sag's auch immer so, normalerweise müsste man schockiert sein, aber wenn ich den Film so gucke, dann rufe ich so irgendwie zu meiner Frau, pass auf, und jetzt kommt der coolste Kopfschuss der Filmgeschichte. So würde man den normalerweise nicht ankündigen, glaube ich, wenn er zu sehen ist. Aber das ist natürlich dann ein Lob an die Effektarbeit, aber der hat halt schon für die damalige Zeit, ne, wir erinnern uns halt an den Kopfschuss an Tom Savini dort, wie er dort im Auto sitzt und Frank Zito ihm ja mit der Schrotflinte den Kopf schießt und der ganze Schädel dort explodiert. Das sind schon Sachen, die bleiben halt wirklich in Erinnerung. Und da muss natürlich zwangsläufig, das ist ja ein bisschen ähnlich mit der Erwartungshaltung, wie man sie damals beim Evil Dead Remake hatte, da muss so ein Remake natürlich auch irgendwie mithalten können, weil du musst natürlich, wenn du ein bisschen den Film verkaufen willst, musst du die alten Fans natürlich abholen. Und dann kannst du natürlich jetzt nicht sagen, ja, wir haben schon dasselbe, also das Drehbuch ist schon sehr ähnlich, aber wir haben jetzt die Gewalt rausgelassen. Das passiert alles offscreen. Das kannst du natürlich nicht machen, weil dann ist der Film quasi schon gestorben, bevor er überhaupt geboren wurde. Und das macht natürlich keinen Sinn. Und so ist es so, dass der Film auch wirklich echt fiese, harte Kills hat. Ich rekapituliere mal ein paar. Gerade schon der erste Kill ist schon fies ohne Ende, als Frank Zito sein Opfer dort verfolgt und sie dann, glaube ich, sich sicher fühlt und eine Tür aufschließen will, sich dann umdreht und dann ist Frank dort, hält ihr die Hand vor den Mund und sagt irgendwie, jetzt bitte nicht schreien, und sie schreit natürlich trotzdem, und dann wirklich so aus dem Nichts rammt er ihr dann sein Küchenmesser dort direkt durch den Kiefer und skalpiert sie anschließend. Das ist halt schon so, okay, für einen Auftakt, Jesus Christ, das ist schon krass, aber es sind noch mehrere solche Szenen, dieser fiese Schnitt durch die Ferse auf der Parkplatzszene, auch ultra heftig, dass man ja, sind ja die meisten eh von uns empfindlich, ne? Ich meine, so Fingernägelzähne und die Ferse. Ja. Das sind die drei Sachen, wo. Und Augen natürlich, diese vier Sachen sind, da sind die meisten von uns empfindlich, aber da sind Sachen bei, auch als er, das ist, glaube ich, so die berühmteste Szene dieses Remakes, als er halt dort die Agentin von Anna verfolgt und in die Wohnung einbricht und diese Rita dann, sie quasi ruckartig von ihm skalpiert wird auf dem Bett, wo es wirklich auch wieder so, alles auch mit so einer Brachialität und so aus dem Nichts kommt. Das sind schon Sachen, muss ich sagen, die sind knüppelhart. Nichtsdestotrotz, gerade auch wieder, weil ich sie eben Back-to-Back geguckt habe, wie der originalen Remake, erschüttert mich die Gewalt des Originals mehr. Ich finde, sie hat mehr Impact. Ich finde auch, das ist dadurch entstanden, dass die Kills doch alle sehr ähnlich sind in dem Remake. Aber ich habe auch das Remake, ja, ich weiß nicht, ich hatte ein bisschen mehr Splatter in Erinnerung. Also nichts, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Die zwei, drei Male, wo es hier übel wird, wird's richtig übel, Theresa. Aber ich habe jetzt ein bisschen härter in Erinnerung gehabt und finde das Original, wie gesagt, dann doch in der Hinsicht noch ein bisschen krasser, aber es ist trotzdem natürlich schon eine extreme Gewaltdarstellung, ne? Die hat schon, das sieht man ja auch nicht in jedem Horrorfilm, wo irgendwie Frauen skalpiert werden, ne?
Da weiß ich gar nicht.
Punkt, warte kurz. Und natürlich fantastische Effektarbeit, die will ich an dieser Stelle nicht unter den Tisch kehren.
Genau.
Oh, das war richtig, ne? Unter den Tisch kehren?
Ja, ich glaube schon. Oder fegen. Aber fegen und kehren, ich glaube, das nimmt sich dann auch nichts. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich gerade sagen wollte. Effekte. Ach genau, ich habe jetzt das Remake vorher nicht nochmal geguckt, deswegen fällt es mir da schwer, einen direkten Vergleich zu ziehen, was ich da von den Kills härter fand. Ich fand es tatsächlich eigentlich ganz gut, dass die Kills nicht so over the top und relativ ähnlich sind, weil sie dadurch irgendwie einen gewissen Realismus behalten und dadurch mich auch schockiert haben. Also wenn man das jetzt halt mit einem anderen Film vergleicht, wo Step by Step ganz langsam Eingeweide rausgezogen werden und püriert und keine Ahnung, auf was für Ideen die Leute kommen. Das wird dann, also ab einem bestimmten Punkt ist es halt auf einem so abstrakten Niveau, dass ich halt nicht mehr mitfühle. Und das ist hier halt trotzdem noch auf so einem Niveau gewesen, dass es irgendwas mit mir gemacht hat. Oder auch am Anfang, wo sie dann das Messer einfach so in den Hals bekommt, war ich auch so ein bisschen so, so als würde mir gerade auch jemand ein Messer in den Hals stecken. Und so dieses, das fände ich halt gut, dass es auch wirklich dann körperlich irgendwas mit mir gemacht hat. Und ich glaube, das wäre verloren gegangen, wenn sie, ja, wenn sie da halt noch mehr gemacht hätten. Hm. Entsprechend finde ich das eigentlich gut, so wie es ist. Ich kann aber verstehen, dass die Erwartungshaltung vielleicht eine andere ist. Gerade wenn man schon so einen berühmt-berüchtigten Film, der damals so mit zu den Schlimmsten der Schlimmsten gezählt hat, wieder macht, dann muss das halt irgendwie auch, ja, wie du sagst, wie beim Evil Dead Remake, da muss da halt auch was kommen, das dem Ruf halt auch wieder gerecht wird.
Also nicht falsch verstehen, das klang jetzt für mich ein bisschen, also was ich gesagt habe, vielleicht ein bisschen zu abschwächend. Wie gesagt, der ist knüppelhart. Ich würde jetzt auch sagen, das ist jetzt, wenn wir mal jetzt Amateurfilme oder Underground-Filme mal ausklammern, gehört der bestimmt irgendwie zu den 20 härtesten Filmen der letzten 15 Jahre irgendwie. Das ohne Wenn und Aber, der spielt schon so Richtung, na, vielleicht nicht ganz so krass wie das Evil Dead Remake, aber es geht schon in die Richtung. Hat halt keine übernatürliche Komponente, deswegen wirkt's halt noch ein bisschen drastischer. Das wollte ich damit nicht sagen. Es war einfach nur meine Erwartung, war irgendwie so, dass es irgendwie mehr Kills gibt und dass sie vor allem abwechslungsreicher sind, als sie tatsächlich im Film sind. Das war einfach so meine Erinnerung. Ich habe den jetzt das letzte Mal vor 6 Jahren gesehen gehabt und da war ich jetzt doch ein bisschen irgendwie verblendet für diese Sichtung. Aber wie erging's dir, Laura?
Ja, wo du gerade sagst, abwechslungsreicher. Mir kam es tatsächlich so vor, als wäre es im Original so, dass Sito bei fast jedem Mord irgendwie auch eine andere Waffe benutzt.
Ja, ja, ja.
Dass das halt auch so richtig inszeniert wurde, so nach dem Motto, ja, das sind Phallus-Symbole. Darauf wurde hier ja gar nicht so ein Fokus gelegt. Aber ich fand auch den Gedanken gut, den Theresa irgendwie gerade geäußert hat, dieses, dass man das Gefühl hat, die Kills hören noch an genau der richtigen Stelle irgendwie auf, dass man noch mitfühlen kann und dass man nicht komplett überfordert davon ist, weil man ja, ne, also ich finde es manchmal effektiver, wenn man sieht, wer das Messer ansetzt, um zu skalpieren und dann sieht man halt noch so, wie er anfängt, die Haut abzuziehen und dann ist aber Schnitt. Also das ist
Da fängt Art the Clown erst an.
Ja, genau. Also das kann man ja wirklich sagen. Bei Terrifier 2, da ist bei mir teilweise auch genau das passiert, was Theresa eben meinte. Dieses, man kann es ja irgendwann gar nicht mehr fassen, was man da sieht. Und man stumpft ja über eine Szene da teilweise schon ab in dem Film. Also klar, das macht in dem Film natürlich auch ein bisschen mehr Spaß als in diesem, weil ja, Terrifier 2 natürlich auch nicht auf Realismus ausgelegt ist. Aber trotzdem, also ich fand die Gewaltdarstellung hier schon heftig, aber trotzdem irgendwie auch ziemlich effektiv.
Ja, bei der Effektarbeit sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist schon echt bärenstark gemacht. Eric Kuhn, Donnie Dean und Matt Kutcher waren dafür verantwortlich. Die haben ja auch für größere Hollywood-Filme schon Effektarbeit gemacht. Aber das kann sich wirklich sehen lassen. Und also in dieser Hinsicht dürfte der Film, glaube ich, jeden Gorehound das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Das war, glaube ich, auch richtig. Und was mir aber so ein bisschen auch bei den Kills wiederum gefehlt hat, auch da wieder dieses, was wir eben mit New York, L.A., ein bisschen zu cleanes Bild, kein Filmkorn. Auch da so, wenn ich, wie gesagt, gestern das Original nochmal geguckt habe und auch bei den Kills kommt halt diese Ranzigkeit einfach nochmal so krass zur Geltung. Oder auch, wie gesagt, dieser Kill mit der Schrotflinte an Tom Savini auf dem Auto oder in dem Auto, das wird so richtig schmuddelig aufgebaut, es ist so leichter Nebel drüber, das ist ganz viel Filmkorn drüber, man erkennt auch nicht alles und dann siehst du dort so in dieser verschmierten Scheibe das Gesicht von Joe Spinell, also als Frank Zito und wie er dann Tom Savini quasi die Birne wegschießt und so, das hat noch so eine andere Wirkung irgendwie, ne, das ist irgendwie durch die Atmosphäre noch mitgetragen und das hat leider das Remake für mich auch nicht so ganz, außer die Szene am Parkplatz da, das hat für mich dann noch ein bisschen besser funktioniert und das ist ja auch eine der Szenen, in der auch ganz klar dann nochmal ans Original angespielt wird, und das vielleicht auch die Besonderheit, über die wir vielleicht auf jeden Fall noch reden sollten und nicht vergessen dürfen, machen wir vielleicht jetzt an dieser Stelle auch, denn in dieser Szene fährt, also auf dem Parkplatz, fährt die Kamera kurz aus Frank heraus, das einzige Mal für den Film, für ein paar Sekunden, und wir sehen dann eine normale Kameraeinstellung und beobachten, wie Frank zunächst sein Opfer halt mehrfach absticht und danach dreht sich die Kamera nochmal und wir sehen dann ein Spiegelbild von ihm, im Auto, wie er den Kopf seines Opfers in der Hand trägt, und das ist halt natürlich das Postermotiv des Originals gewesen, das berühmt-berüchtigte, was hier nochmal reproduziert wurde. Aber ich muss sagen, ich habe es ehrlich gesagt auch jetzt beim dritten Mal gucken nicht so ganz verstanden, warum Calhoun hier sich dafür entschieden hat, die Perspektive für ein paar Sekunden im Film einfach mal zu ändern. Weil für diejenigen, die den Film jetzt nicht kennen, ist, man sieht Elijah Wood so ein paar Mal, so für ein, zwei Sekunden, mal in einem Rückspiegel, mal in einem normalen Spiegel, im Badezimmer, whatever, man sieht ihn so ein paar Mal irgendwo widerspiegeln. Das sind so vielleicht in der Summe vielleicht 30 Sekunden, die man Elijah Wood im ganzen Film sieht.
Echt? Ich hätte gedacht, dass es viel mehr. Mir kam es so vor, dass es sehr viele Spiegel und sehr viele Autotüren und sehr viele...
Ja, aber das ist ja immer nur so eine Sekunde oder so.
Also mir kam es mehr vor.
Ja, also es gibt auch noch eine andere Stelle bei dem Kill an Rita, da sieht man ihn ja auch, wie er auf dem Bett auf ihr sitzt, da zoomt es ja auch raus. Und auch ganz am Ende.
War das nicht im Spiegel?
Nee, ich glaube nicht.
Doch, ich glaube, das ist aber diese rothaarige, ne?
Genau, das war am Anfang, die hat den Spiegel an der Decke, bei Rita aber nicht.
Stimmt.
Stimmt, die am Anfang, die hat auch den Spiegel über dem Bett, ne?
Ja, genau. Ja.
Ja. Okay, aber es ist, sagen wir es mal so, dann war es ein bis zweimal, als die Perspektive sich kurz verschiebt.
Ja, aber und halt am Ende nochmal, wo dann er von außen in den Situationen gezeigt wird. Aber es ist trotzdem vielleicht, also ich war trotzdem mitgehen,
maximal
anderthalb Minuten oder so.
Oder zwei. Also sag mal so, wenn du liest Elijah Wood in Maniac, stellst du dir was anderes vor.
Drück
mal so
aus. Genau,
da und die letzte Szene, über die wir später noch sprechen, die ist ja dann auch nicht echt. Also das spielt da sieht er sich ja selbst seinen, sozusagen, das ist ja dann nicht in der realen Welt sozusagen. Aber findet ihr das gut, dass der Film hier, wie oft auch immer, ein- bis dreimal bricht mit seiner sonstigen Perspektive? Fragezeichen?
Tja, was heißt gut?
Warum? Fragen wir, also, könnt ihr euch vorstellen, warum das gewählt wurde?
Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass bei der Szene, wo er Rita auf dem Bett skalpiert, also wo er quasi auf ihrem Rücken sitzt, da hätte diese Point-of-View-Perspektive nicht funktioniert, um den Kill zu zeigen. Also ich glaube, da war es tatsächlich auch wirklich dem, was man zeigen wollte, geschuldet, dass man aus der Perspektive raus musste. Und ich fand das schon sinnvoll, dass man das gemacht hat. Bei der Parkplatzszene war es, glaube ich, auch, weil man halt dieses Plakatmotiv irgendwie unterbringen wollte. Wobei ich mich da auch gefragt habe, warum er sie geköpft hat, weil er doch eigentlich nur das Skalp mitnimmt.
Also ich hätte da als Hypothese, dadurch, dass wir alles von ihm aus eigentlich machen, dass er sich selbst in dem Moment eher so von außen wahrnimmt und gar nicht er selbst eigentlich ist, weil er ja fast ja dann zwanghaft diese Frauen umbringt und nicht, weil das wirklich seiner richtigen Motivation entspricht, die er, sag ich mal, 90% des Tages hat. Also man sieht ja auch, wie er ganz normal mit Frauen reden kann. Und ich habe das Gefühl, dass das switcht dann halt immer, wenn es in diesen sexuellen Kontext gibt oder wenn er halt irgendwie gedemütigt wird von einer Frau. Und dass er halt da eigentlich nicht so ist, wie er sich selbst sieht. Und deswegen wir auch aus seiner Perspektive rausgehen, weil er in dem Moment nicht so richtig er ist. So würde ich das halt interpretieren. Ob es Not tut, keine Ahnung, irgendwie nicht, weil dafür ist es dann auch wieder zu inkonsequent durchgezogen, wenn das jetzt die Erklärung wäre, die ich mir hier gerade zusammenbiege. Ich glaube, da hätte ich es fast cooler gefunden, wenn man das wirklich konsequent durchgezogen hat, weil ich finde, da gab es dann auch irgendwie coole Momente, wo er sich dann durchs Gesicht streicht oder so und dann sieht man das halt auch auf der Kamera und das wurde halt eigentlich gut durchgezogen und ich verstehe halt nicht, warum man es dann für kurze Zeit anders macht.
Ich glaube, ich war halt trotzdem irgendwie dankbar für diese Szenen, weil mich dieses Point of View zunehmend genervt hat in dem Film, muss ich echt sagen. Also, weil es so schon auch was Eintöniges hatte.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde auch, dass, wie gesagt, so bei den Kills und beim Stalking von Frank irgendwie, da passt das für mich. Da ist es irgendwie, ja, cool und auch irgendwie spannend. Aber in allen anderen Szenen fand ich es irgendwie komisch. Also ich fand auch die Kameraführung dabei ein bisschen komisch. Ich habe da echt, also ich bin überhaupt nicht Motion Sickness anfällig, aber irgendwie hat das bei mir irgendwie so ein paar, also Schwindelanfälle ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich fand es halt einfach unangenehm zu gucken irgendwie. Mhm. Und bin da auch bei dir. Ich fand auch über die Länge war das so, das war halt der Mangel an Perspektiven lässt dieses Gimmick dann zu Ermüdungserscheinungen führen. Und ich fand der Film, ich meine, der geht, was haben wir gesagt, 89 Minuten oder so. Und der kommt einem dann teilweise, ehrlich gesagt, fast wie 2 Stunden vor. So ging es mir zumindest. Und das allein dadurch, dass wir nur diese eine eingeschränkte Perspektive haben. So cool das auch ist, so originell das auch sein mag, aber auf so eine lange Zeit in dem Genre, das ist schon ein bisschen, muss ich sagen, gebe ich dir recht, Laura, Theresa, ist es nicht so der Hit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist mir jetzt auch erst beim dritten Mal aufgefallen, dass mir das nicht so gefällt. Also Zustimmung ging an Laura, Frage an Theresa.
Achso, Frage an mich. Ich fand auch, der hat sich an einigen Ecken wirklich gezogen. Dinge, die ich zum einen lobe, sind zum anderen vielleicht auch manchmal nicht super sinnvoll. Dadurch, dass ja auch so das Schema, wie er Frauen verfolgt, immer gleich ist und das halt immer auch klar ist, worauf das jetzt hinausläuft. Also, dass sie halt am Ende sterben, ist es auch nicht wirklich spannend. Und das ist halt, finde ich, ein Problem, was ich dann auch mit dem Film habe, gerade wenn man das Original kennt, dann weiß man halt genau, worauf es hinausläuft. Und ich finde, ich kann mir vorstellen, dass der einfach auch im Rewatch nicht so gut funktioniert, weil dann halt nochmal ganz viel von der Spannung flöten geht. Es gibt ja auch Filme, die kann man immer wieder gucken und sie sind spannend, obwohl man weiß, was passiert. Und ich finde, das geht hier ein bisschen verloren und eben aufgrund der fehlenden Spannung finde ich auch, dass der sich an manchen Ecken echt lang angefühlt hat. Also gerade so im Mittelteil, dachte ich mir so, na gut, jetzt mal in die Pötte kommen irgendwie.
Jetzt ist es ja so, dass das ist ja ein Twist ist Quatsch, aber es gibt ja eine Veränderung im Laufe der Handlung, sowohl im Original als auch im Remake, durch das Auftreten einer Frau. In beiden Fällen ist es eine Fotografin, Hier ist es Anna, die Fotografin. Im Original war sie ja Model, ne? So war es, glaube ich.
Aber, ne? Nee, auch Fotografin.
Auch Fotografin, ne? Stimmt. Ja. Und es ändert sich etwas bei Frank. Es wendet sich scheinbar, seine Abneigung gegenüber Frauen scheint irgendwie so langsam zu verschwinden. Er scheint für eine Frau Gefühle zu entwickeln. Er scheint sich irgendwie, wenn auch jetzt nicht auf eine normative Ebene, sich zu verlieben, Gefühle, Emotionen zu entwickeln. Das machen beide Filme gleich. Was wird plötzlich durch das Auftreten von Anna anders aus deiner Sicht, Laura? Warum wird es plötzlich anders? Warum ist Frank plötzlich anders? Zumindest für ein paar Minuten, sage ich mal.
Also ich habe das so verstanden, dass diese Frauenfigur in ihm halt so die Hoffnung auf ein dann doch relativ normales Leben irgendwie noch weckt und dass er halt tief in sich drin auch irgendwie den Wunsch hat, nicht dieses zerstörerische Verhalten an den Tag zu legen, weil er ja auch weiß, dass es falsch ist und es macht ihm ja auch keinen Spaß in dem Sinne, die Frauen umzubringen. Und ich glaube, das habe ich gar nicht groß hinterfragt im Sinne von, das erscheint mir jetzt unrealistisch oder so, sondern ich glaube, dass sie für ihn so ein Sinnbild davon war, wie hätte sein Leben auch verlaufen können und dass er halt kurz gedacht hat, vielleicht habe ich jetzt doch noch mal eine Chance, da rauszukommen, obwohl man natürlich eigentlich weiß, dass das nicht so sein wird, aber die Idee finde ich eigentlich jetzt gar nicht mal so unrealistisch.
Theresa, funktioniert das für dich auch?
Was jetzt exakt?
Also erstmal die Art, also Anna selbst als Figur und was sie in Frank auslöst und warum sie das in ihm auslöst. Also die Frage, macht das Sinn für dich, dass ausgerechnet Anna, so wie sie im Film zu sehen ist, etwas bei Frank bewirkt? Und wenn ja, was denn eigentlich?
Ja, ich finde, das ergibt durchaus Sinn, weil sie halt einfach sehr freundlich zu ihm ist und auch irgendwie Interesse daran zeigt, Zeit mit ihm zu verbringen, weil sie ihn ja auch einlädt, zum Beispiel dann halt zu der Vernissage. Und es ist ja irgendwie schon auch ein Zeichen von, hey, ich habe irgendwie Lust, was mit dir zu machen, auf welcher Ebene auch immer. Das ist dann halt die Frage, was man da rein interpretiert. Und deswegen kann ich das schon verstehen, weil das ja, so habe ich es jetzt verstanden, vielleicht das erste Mal ist das, das ist ja eigentlich Quatsch, das erste Mal, dass eine Frau freundlich zu ihm ist, weil die Frau vom Anfang, also die Rothaarige, war ja durchaus auch freundlich an ihm interessiert.
Mhm.
Gut, stimmt. In dem Sinne, ich glaube, wird im Original ein bisschen eindrücklicher, dass man da auch so ein bisschen das Gefühl hat, okay, der hat da ansonsten auch bisher noch nicht so die großen Chancen gehabt, sich da Frauen irgendwie anzunähern. Und das hat er ja hier in dem Fall offensichtlich schon. Aber ich glaube halt durch dieses freundliche, menschliche, ich finde sie einfach auch einen sympathischen Charakter, von daher kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass sie da, aber dass es halt so viel mit ihm dann macht, ja, ach, ich weiß nicht. Ich finde es okay. Also ich habe mich nicht dran gestört und dachte mir so, oh, das ist jetzt aber unplausibel. Das konnte ich so ganz gut hinnehmen.
Dass Frank natürlich sie so ein bisschen für sich haben will, das merken wir ja in mehreren Szenen. Zum einen, als er einmal vor ihrem Atelier steht, mit ihr telefoniert und sie dabei, ohne dass sie es weiß, beobachtet und dann ja plötzlich da merkt man schon, okay, was passiert jetzt, weil da so ein Bekannter von ihr noch da ist und die sich plötzlich innig umarmen und man merkt irgendwie schon, obwohl wir Frank nicht sehen, weiß man, glaube ich, was in ihm vorgeht und später dann erfährt er ja, dass Anna vergeben ist, dass sie einen Freund hat und man merkt dann sofort, wie ja, alles wieder zu bröckeln beginnt, Laura, und am Ende darüber kann man sich ja auch streiten, aber ich stelle es mal als These auf, der Mordwahn in ihm über die Emotionen und Gefühle für eine echte Frau beziehungsweise einen anderen Menschen doch wieder siegt.
Ja, ich glaube, also so wie das von der Figurenkonstellation angelegt ist, hat er wahrscheinlich in ihr auch so was total Unschuldiges gesehen, weil für ihn ja Sexualität auch schon was Schuldhaftes ist. Und als er dann so erkennt, dass sie doch auch einen Freund hat, bröckelt das Bild schon. Und ich glaube, am Ende, als er sie dann tötet, ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil also sie ist ja schwer verletzt von dem Autounfall. Und ich habe das so ein bisschen verstanden, dass sie liegt ja auf dem Boden und ist also für mich sah es so aus, als hätte sie innere Blutung und wäre sowieso gestorben und dass er sie dann halt skalpiert hat. Und ich weiß nicht, ob das auch wirklich passiert wäre, wenn sie nicht so schwer verletzt gewesen wäre, ob er sie dann nicht eher mit in die Wohnung genommen hätte und sie da irgendwie gefangen gehalten hätte oder so. Weil er ja, glaube ich, schon immer noch diesen Wunsch hatte, mit ihr zusammen zu sein. Wie habt ihr das gesehen? Sagen,
Theresa, gebe ich gleich weiter.
Ja, gute Frage. Ich glaube nicht, dass er das geschafft hätte, weil sie sich dann ja gewehrt hätte. Sie hätte das ja, oder so habe ich sie jetzt wahrgenommen, als eine Frau, die sich da durchaus auch zu verteidigen weiß und da jede Gelegenheit nutzt, um der Situation zu entkommen. Und ich glaube, sie hätte sich da massivst gewehrt und das mit dieser Zurückweisung hätte er, glaube ich, nicht umgehen können. Vielleicht hätte er sie mitgenommen, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich eine Sache von 10 Minuten gewesen, bis er sie dann letztendlich doch umgebracht hätte, weil es halt einfach nicht so gewesen wäre, wie er sich das vorgestellt hat, wie es ist. Was man dann ja auch verstehen kann, dass sie da halt wirklich gar keinen Bock mehr drauf hat.
Wie, Laura, würdest du das Ende interpretieren, in der ja Frank offensichtlich halluziniert, im Sterben liegend und dann sieht, wie die Schaufensterpuppen quasi zum Leben erwecken und ihn ja auseinandernehmen, so wie in einem Day of the Dead Film oder Dawn of the Dead Film so ein bisschen, ne? Und ja. Anna taucht ja dann nochmal auf, trägt ein Brautkleid und dann kommt halt so ein Polizeiteam und findet Frank dann sozusagen im Sterben liegend wieder. Das ist ja auch eine Szene, die sehr an das Original erinnert. Dort ist sie ja sehr ähnlich drin. Da war es aber doch so, dass sie, jetzt habe ich den Film gestern geguckt, aber ich habe nebenbei das Skript geschrieben, da stirbt Anna ja nicht, ne?
Nee, genau. Also im Original überlebt Anna ja. Und das fand ich tatsächlich auch ja, so ein bisschen strange, weil sie, ne, auf dem Friedhof da einfach irgendwie relativ ungeschoren davonkommt. Sie verletzt ihn ja irgendwie am Arm und ja, kann dann flüchten und dann sehen wir sie auch gar nicht mehr oder so. Also, dass sie hier stirbt, so traurig ich das fand für die Figur, aber es hat schon irgendwie auch mehr Sinn ergeben. Ansonsten ist das Ende ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, ja auch sehr angelehnt an das Original. Also diese Endszene, wo die Schaufensterpuppen wieder lebendig werden und Frank quasi töten. Und ich hatte das so im Original verstanden, weil da hatte er eigentlich nur eine Armwunde. Und als die Polizei ihn dann findet, hat er später eine Bauchwunde, weswegen man dann davon ausgehen kann, dass er sich umgebracht hat. Und hier, fand ich, war es nicht so wirklich klar, ob er an seinen Verletzungen gestorben ist oder ob er sich vielleicht auch umgebracht hat, weil er sich jetzt halt wünscht, einfach mit Anna irgendwie auf eine komische Art und Weise im Jenseits zusammen zu sein. Weil dass sie so eine Sonderstellung für ihn hat, sieht man ja auch daran, dass sie dann jetzt hier das Brautkleid trägt und er zieht auch, glaube ich, vorher dieser Schaufensterpuppe sogar noch einen Ehering an und so. Darum hatte ich das so verstanden, dass er sich vielleicht auch umgebracht hat.
Theresa, andere Interpretation?
Nee, also auf so einer ganz logischen Ebene ist das ja eigentlich das Einzige, was möglich ist, also dass jetzt die doch noch alle zum Leben erweckt sind.
Ja, okay.
Also,
dass er halluziniert hat, ist klar. Also das hätte ich jetzt nicht hinterfragt.
Nee, genau, aber als Suizid würde ich sagen, ja. obwohl er ja vorher auch schon angefahren wurde. Also vielleicht, ja, doch ist er auch irgendwie da in den Folgen dann gestorben. Ja, was ich mich dann halt aber schon noch gefragt habe, wie, also ist er irgendwie dann doch in der Lage gewesen, sich wirklich auch das Bein abzureißen in seinem Wahn oder, ja, aber das erfahren wir dann ja nicht. Aber
das ist auch richtig übel, ne?
Ja, das ist, also so, das, ich muss sagen, das Ende, wie die Frauen ihn auseinandernehmen, das fand ich auch ein bisschen befriedigend. Da dachte ich mir so, jawohl, jetzt alle auf ihn drauf, zeigt's ihm
das
mal.
Das dachte ich mir, dass dir das gefallen hat.
Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, war dann halt die Frage, hat er sich das dann selbst auch tatsächlich so angetan oder nicht? Im Grunde genommen ist es jetzt auch keine...
Belassen wir das der Fantasie unserer Zuhörer.
Genau, also ist es jetzt auch keine Frage, die mich nachts nicht schlafen lässt. Damit kann ich auch gut leben, dass so Sachen dann halt im Wagen bleiben. Und hatten wir auch schon drüber geredet, dass bei manchen Sachen vielleicht auch besser gewesen wäre, wenn da mehr Sachen vage geblieben wären. Und ich glaube, das war eine gute Wahl, das mit dem Ende so zu machen.
Eine Sache, der ich ein bisschen ambivalent gegenüberstand, war die Musikauswahl des Films. Tatsächlich, also ich fand den Score so in den ersten 60, 70 Minuten irgendwie nicht so doll. Also der ist so natürlich auch wieder Refn-esk so ein bisschen gewesen. Ne? Das war halt der Zeitgeist, so vor 10, 15 Jahren hat halt gefühlt, jeder Film passend zu den Neonlichtern irgendwelchen düsteren Synthie-Pop oder so draufgelegt. Ja, fand ich, also prinzipiell finde ich es gut, fand jetzt die Stücke aber nicht so aufregend und gegen Ende hin wirkte das alles eher Carpenter-esque auf mich. Da waren so richtig schöne Spannungsmusiken bei, die mir dann wieder richtig gut gefallen haben, aber ich war so ein bisschen so hin und her. Also am Anfang fand ich die Musik nicht so dolle, also rein von den Melodien her oder von ne, die Art der Musik, ja, finde ich gut, aber nicht die Komposition, die dahinter steckt, und das wurde dann zum Ende hin dann wiederum richtig gut. Also war so zwischen den Stühlen. Wie sah es bei dir da aus, Theresa?
Ich habe die Musik richtig geliebt und für mich ist das auch so eins der Highlights des Films. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe auch, danach habe ich jetzt auch ein bisschen, nachdem ich den Film geguckt habe, an dem Exposé für meine Masterarbeit geschrieben und habe dann da auch nebenbei noch den Soundtrack gehört, weil der mir einfach echt richtig gut gefallen hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Soundtrack, den werde ich häufiger auch noch nebenbei hören. Also ich bin da wirklich sehr überzeugt von. Hat mir richtig gut gefallen.
Laura, kommen wir langsam zum Ende. Vielleicht nochmal der Vergleich so ein bisschen zwischen Elijah Wood beziehungsweise seinem Frank Zito und dem Frank Zito von Joe Spinell. Siehst du da einen qualitativen Unterschied? Ist natürlich, wie gesagt, ein fieser Vergleich, weil, wie gesagt, Elijah Wood eben nur ein paar Sekunden bis ein, zwei Minuten zu sehen ist und Joe Spinell natürlich irgendwie den ganzen Film auf seinen Schultern trägt.
Hm.
Das war hier natürlich ein bisschen anders. Hier ist es ja auch so gewesen, dass zwar Elijah Wood die ganze Zeit am Set war, aber auch vieles eben erst, gerade was die Tonspur angeht, in der Postproduktion und so weiter passiert ist. Aber was würdest du sagen? Sagen wir es mal so, die Mischung aus Schauspieler und Perspektive, was war für dich am Ende dann doch beeindruckender oder gefälliger?
Also ich glaube, am Ende komme ich auf jeden Fall immer bei Spinell und dem Original raus, was die Darstellung der Figur angeht. Aber ich finde, dass Elijah Wood das trotzdem ziemlich, ziemlich gut gemacht hat. Also vor allem dafür, dass er ja eigentlich so wenig Screentime hat. Aber ich glaube, dass es auch ein bisschen daran liegt bei mir, dass ich die Rolleninterpretation aus dem Original irgendwie mir mehr zusagt. Also, weil ich finde, dass Spinell so durch seinen Körperbau wie so ein großes, unbeholfenes Kind auch irgendwie zwischendurch immer wirkt. Und deswegen hat der für mich irgendwie viel mehr Tragik gehabt als jetzt die Figur von Elijah Wood. Also ja, beide haben super gut gemacht, aber Spinell ist da für mich wirklich eine Ausnahme-Performance gewesen und die finde ich auch nach wie vor besser.
Ja. Wo kommen wir denn am Ende raus? Ich bin, wie gesagt, ich war immer sehr begeistert von dem Film, habe ihn auch ja so in Erinnerung gehabt. Muss sagen, es hat jetzt doch ein bisschen nachgelassen, weil eben, wie gesagt, ich habe da jetzt auch mittlerweile so eine andere Perspektive drauf. Gerade diese Darstellung von New York im Original, dieses auch der Zeitgeist eben, ne, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das holt mich einfach mehr ab als dieses L.A. in dem Remake und vor allem diese POV-Perspektive, ne, wie gesagt, so cool dieses Gimmick auf den ersten Blick sein mag, es funktioniert für mich jetzt mittlerweile nicht mehr über die gesamte Laufzeit, gerade eben in den Szenen zwischen der Opfersuche und den Kills, fand ich es doch ein bisschen ermüdend und hat den Film fast schon ein bisschen langatmig gestaltet. Deswegen, ja, wie gesagt, es ist ein sehr gutes Remake, würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist eigenständig und originell genug, um, ne, so wie Laura es am Anfang gesagt hat, um quasi diese Daseinsberechtigung zu erwirken. Also es ist nicht einfach nur nachgedreht, Szene für Szene, sondern es hat eigene Ideen, es hat eigene, ja, Vorstellungen von der Umsetzung. Es wirkt ganz anders. Man hat das Gefühl, hier hat man sich wirklich Gedanken gemacht, einen Unterschied zu machen. Nur teilweise hätte ich mir fast schon gewünscht, dass es eher in Sachen Inszenierung am Original ist, als so, wie es jetzt ist. Aber wie gesagt, also es ist für mich, je mehr Zeit vergeht, desto klarer wird für mich einfach der qualitative Abstand zum Original. Aber wie gesagt, es ist trotzdem eines der besten Remakes, die man sich angucken kann, gerade so aus neueren Zeit, klingt schon fast wieder, das ist auch schon wieder 12 Jahre alter Film. Aber ja, ist wie gesagt trotzdem ein guter Film, bin ich jetzt aber mittlerweile nicht mehr bei 4,5, sondern nur noch in Anführungszeichen bei 3,5 von 5 Sternen, Theresa.
Ja, da gehe ich mit. Ich bin auch bei 3,5 Sternen. Wie gesagt, mir hat vieles gut gefallen. Gerade eben so handwerkliche Sachen im Grunde genommen, wie der Score und die Effekte. Mochte es auch, dass die nicht zu drüber sind. Genau, mochte die Figur von Anna eigentlich ganz gerne. Da hatte man jemanden, mit dem man auch mal so ein bisschen mitfiebern konnte. Also, weil ja, irgendwie die Frauen davor waren ja schon noch relativ blass und gesichtslos. Und finde, das hat dem Film ganz gut getan, also eine Person zu haben, mit der man so ein bisschen mitfiebern kann. Fand es halt wirklich auch eher störend, dass wir nicht in dem dreckigen New York waren. Ja, und halt irgendwie hat sich ein bisschen gezogen und Elijah Wood, da bin ich so ein bisschen gespalten. Zum einen, glaube ich, ist es irgendwie eine gute Wahl, den jetzt einfach als 0815 normalen Typen zu inszenieren. Gleichzeitig ist er ja schon auch irgendwie ein bisschen schmächtig und da fragt man sich schon auch manchmal, ob man den nicht leichter überwältigen könnte. Gleichzeitig, ja, steckt in manchen Leuten auch deutlich mehr Energie und Kraft, als man auf den ersten Blick denkt, gerade jetzt in so Ausnahmesituationen. Ja, weil das halt an manchen Ecken, wo ich mir dachte, ob man den jetzt nicht hätte platt machen können. Und das ist halt eben im Original anders, da würde ich das nicht anzweifeln, dass man das tatsächlich nicht könnte.
Laura, dein Fazit und deine Bewertung.
Ihr habt eigentlich schon alles gesagt, was ich auch hätte sagen wollen. Ich bin insgesamt bei 3 Sternen. Also für mich ist echt diese Point-of-View-Perspektive der maßgebliche Grund, die mich nach den ersten 15 Minuten doch wirklich gestört hat. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat das was mit dem Älterwerden zu tun, weil bei meiner Erstsichtung vor 10 Jahren oder so fand ich das, glaube ich, auch noch nicht so störend. Und weil ich einfach diese Tragik der Figur im Original hier nicht gefühlt habe. Deswegen bin ich insgesamt bei 3.
Wunderbar. Dann haben wir es für heute mal wieder geschafft. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne in den Comments eure Meinung zu dem Film. Was findet ihr besser? Original, Remake? Was hat euch da gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Und da freuen wir uns drüber. Ansonsten gibt es eine neue Folge Alt-F4, wenn ihr das hier hört. Die solltet ihr euch auch auf jeden Fall anhören. Es kommt auch nächste Woche eine neue Folge Recent Scares. Und wir reden in der nächsten Woche über einen Film, das hatten wir, glaube ich, auch schon hier live on record angekündigt, den ich tatsächlich noch nie gesehen habe, Shame on Me, Donnie Darko. Ich bin wirklich sehr gespannt, was mich erwartet und zu welchen Diskussionen das dann hier führen wird. Also, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons, heute mit Laura, Theresa und mir. Macht's gut. Tschö, tschö.
Ciao. Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.